Unser Thema heißt heute das Wunder der Auferstehung. Das Wunder der Auferstehung. Und liebe Freunde und Geschwister, die wir heute hier versammelt sind, das Christentum steht oder fällt mit diesem einen geradezu unfassbaren Ereignis der leibhaftigen Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn er nicht mehr ist als eine Handvoll Staub und Knochen, vielleicht irgendwo in Israels Boden, dann kann sich der christliche Glaube gleich selbst beerdigen lassen. So wird es in einer Literatur gerade vom Missionswerk Heugelbach auch ausgedrückt. Und dort heißt es weiter, wenn er, also Christus, nicht mehr ist als eine Handvoll Staub und Knochen, irgendwo in Israels Boden, so kann sich der christliche Glaube gleich beerdigen lassen. Oh ja, wie wahr. Kein Wunder also, dass Kritiker und Skeptiker immer schon versucht haben, die Auferstehung Jesu umzudeuten oder sie sogar wegzuerklären. Auch Charles Hutton Spurgeon bezeugt in einem seiner Bücher, die Auferstehung unseres göttlichen Herrn von den Toten ist der Eckstein der christlichen Lehre. Wenn diese Tatsache geleugnet werden könnte, dann würde es das ganze Gebäude des Evangeliums zusammenfallen lassen. Doch, liebe Freunde und Geschwister, dieses Gebäude wird nicht zusammenfallen. Es wird nicht zusammenfallen. Es ist felsenfest. Denn Christus ist in diese Welt eingeboren, von außen her. Er ist am Kreuz gestorben und er wurde begraben. Ähnlich wie wir es hier auf dem Bild sehen. Und er ist auferstanden. Dies bezeugt die ganze Heilige Schrift. Bereits ab dem ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung und durch die Offenbarung durch. Wo der Herr selber sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Auch der Jünger und Apostel Petrus bezeugt, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen. 2. Petrus 1, Vers 16. Um uns mit klugen Fabeln zu beschäftigen, dazu wäre die Zeit selbst heute am Auferstehungstag zu schade. Dann würde ich euch eher empfehlen, bleibt zu Hause, schlaft eine Runde länger, erholt euch gut oder macht andere Dinge oder geht irgendwelchen Vergnügungen nach, das was euch Spaß macht. Denn auch der Apostel Paulus bezeugt, ist aber Christus nicht auferstanden. So ist also unsere Predigt, auch meine Predigt heute Morgen vergeblich. Und auch euer Glaube. Alles umsonst, wenn Christus nicht auferstanden ist. 1. Korinther 15, Vers 14. Doch weil wir es mit Gott selbst zu tun haben, der diese Tatsachen auch heute noch durch den Heiligen Geist bezeugt, auch heute Morgen. Und da Jesus auferstanden ist und lebt, zur Rechten Gottes des Vaters ist, die seinen als hoher Priester vertritt. Deshalb sind wir heute Morgen hier als seine Gemeinde versammelt. Und wir kommen von Karfreitag her. Wir haben uns das Passa und die Gefangennahme unseres Herrn, die Verurteilung, die Verspottung, die Kreuzigung unseres Heilandes und auch die Lästerung der Menschen betrachtet, wie sie lästernd mit grinsender Miene und ihr mit ihrer Bosheit und um Kreuz vorbei sind, wollten noch, dass er noch irgendein Wunder vollbringt. Und doch gab es auch andere Beobachter, wie diesen Hauptmann, mit dem wir uns beschäftigt hatten, welcher das Oberkommando dieser Hinrichtung Jesu und der beiden Verbrecher unter sich hatte. Und als Jesus am Kreuz einen lauten Schrei ausstieß, den letzten und verschied, da konnte dieser Hauptmann anschließend bezeugen, der ein guter Beobachter war, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Er konnte bezeugen, das ist kein normaler Mensch, das kann kein Mensch von dieser Erde sein, sondern es ist der Herr vom Himmel. Natürlich wissen wir auch, dass die Römer einen großen Götterglauben hatten, an verschiedene Götter und somit auch an Göttersöhne geglaubt hatten. Doch wir können davon ausgehen, dass diesen Mann diese Sache mit Jesus sein ganzes Leben lang nicht mehr losgelassen hat. Kommen wir nun heute zuerst zum Begräbnis unseres Herrn. Erstens das Begräbnis. Von morgens 9 Uhr, als unser geliebter Herr ins Kreuz geschlagen wurde, als ihm die Nägel eingetrieben wurden, als das Kreuz aufgerichtet wurde, bis mittags 15 Uhr durchlebte unser Herr und Heiland unendliche Qualen. Unendliche Qualen des Leidens und der Schmerzen. Bis er dann nach 6 Stunden verschied, circa 15 Uhr, mit den Worten: Es ist vollbracht. Griechisch Telestai. Es ist alles bezahlt. Der Auftrag ist ausgeführt. Ich habe die Strafe auf mich genommen. Er, der Sohn Gottes, hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem eigenen Leib. Auf das Holz. Warum? Damit wir Frieden finden würden. Und damit wir durch ihn geheilt würden. Zuerst von unseren Sünden. Vielleicht haben wir es heute noch nicht richtig erfasst und verstanden, was der Sohn Gottes am Kreuz durchlebt und ausgestanden hat. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich verstanden haben. Denn es waren bei weitem nicht nur körperliche Schmerzen und Qualen. Das könnten vielleicht auch andere Menschen aushalten. Aber beim Herrn Jesus, da war es noch viel mehr, da müssen wir den geistlichen Aspekt sehen. Diese 6 Stunden, die bedeuteten für den Herrn Jesus, für die Sünden oder für die Sünde der Welt zu bezahlen. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Wer nicht an ihn glaubt, der wird die Strafe selbst erfahren. Und sicherlich waren es auch nicht zufällig 6 Stunden unendlicher Qual. Denn die Zahl 6 ist wiederum die Zahl des Menschen. Der Sohn Gottes hat für die Strafe der Menschen bezahlt. Aber wohlgemerkt nur für die, welche an ihn zum Glauben kommen. Und bitte denkt in diesen Tagen vielleicht einmal in Ruhe darüber nach. Nehmt euch die Zeit. Was es für einen Menschen eines Tages bedeuten wird, wenn er den Herrn Jesus zu Lebzeiten abgewiesen hat. Wenn Jesus für die Sünde am Kreuz so bitter bezahlen musste, wie schlimm wird es dann erst für diejenigen sein, welche eines Tages die Strafe selbst in der Hölle tragen müssen? Da wird keiner drum herumkommen. Ja, wenn mit dem Tod alles aus wäre, das wünschen sich heute die meisten Menschen. Ja, das ist ja hoffentlich alles aus. Nach Möglichkeit lässt man sich noch verbrennen. Man hört es so oft und dann kriegt mich ja keiner mehr. Pustekuchen. Dann wäre auch nach dem Tod keine Strafe mehr für die Sünde möglich oder zu erwarten. Doch, liebe Freunde und Geschwister, genau so, wie es das ewige Leben und die ewige Herrlichkeit gibt, genauso gibt es auch keinen Zweifel über das Gericht Gottes und über die ewige Strafe und Verdammnis. Die wird so lang sein wie für die anderen das ewige Leben. Das hört nicht auf, das hört nie wieder auf. Unser Leben hier auf Erden im Pappenstiel dagegen. Hat es nicht bereits der Wegbereiter Jesu, Johannes der Täufer, gesagt und auch davor gewarnt? Zu ihm strömten die Menschen massenweise hinaus an den Jordan, von Jerusalem und Judäa. Massen kamen zu ihm hinaus. Und der Johannes, der hätte die besten Möglichkeiten gehabt, den Leuten was vorzugaukeln, ihnen was vorzumachen, sich selbst bei den Menschen beliebt zu machen, ihnen die Ohren mit wohlklingenden Worten zu füllen. Doch was hat er seinen Zeitgenossen verkündigt? Er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Der nach mir kommende wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Matthäus 13 bis 12. Und exakt diese Warnung, die greift der Herr Jesus in kürzester Zeit später wieder auf und sagt in der Bergpredigt, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Matthäus 7, Vers 19. Und liebe Geschwister, wenn wir in die Evangelien hineinsehen, dann erhalten wir von Jesus selbst enorm viel Auskunft und Warnung vor der Hölle. Bedenken wir hierbei, über kein anderes Thema spricht der Herr Jesus häufiger als über die Hölle und über das Gericht. Lest mal die Evangelien durch. Das Warnen vor der Hölle gehörte zur Hauptbotschaft unseres Herrn Jesus. Das Warnen vor der Hölle. Immer und immer wieder rief Jesus seine Zeitgenossen zur Buße auf und warnte, dass man ohne Umkehr in der Hölle landen wird. Dort, wo der Wurm nicht stimmt, stirbt und das Feuer nicht erlischt. Es ist die Strafe für die Sünden der Menschen. Der heilige Gott kann sich nicht vereinen mit den Sünden der Menschen. Und wenn sie den Herrn Jesus nicht annehmen, der die ganze Strafe auf sich genommen hat, dann müssen sie selber dafür bezahlen und das in Ewigkeit. In ewiger Pein. Sie wird nie wieder aufhören. Es ist dort, wo man keinen Anteil mehr hat von Gottes Güte. Man hat keinen Anteil mehr von Gottes Gnade. Weder von Gottes Liebe. In Matthäus 23, Vers 33 nennt Jesus einige seiner Zeitgenossen, vordringlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr Schlangen- und Otterngezücht. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Es hat einmal jemand gesagt, für uns mag es schon unangenehm sein, wenn man neben jemandem sitzen muss, der schlechten Körpergeruch hat. Wie wird es aber erst in der Verdammnis sein, wenn man die Ewigkeit mit Leuten teilen muss, welche der Herr Jesus hier zu Lebzeiten schon Otterngezicht und Schlangenbrut nennt? Was diese Gesellschaft betrifft, ist es sicherlich angenehmer als ewig in einer Kiste voll grabbelnder Kakerlaken zu liegen. Die Gesellschaft in der Hölle, das meint derjenige, ist sicherlich, es wäre angenehmer, in einer Kiste voll grabbelnder Kakerlaken zu liegen. Wir können uns die Hölle nicht ausmalen, wie schlimm und schrecklich die sein wird. So schrecklich, dass der Herr Jesus sagt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ein Anstoß zur Sünde werden lässt, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße habest und in das ewige Feuer geworfen werdest. Matthäus 18, Vers 8. Doch selbst die Hand abhacken oder den Fuß abhacken reicht nicht, sondern es gilt die Gnade Gottes durch das Heil in Jesus Christus in Anspruch zu nehmen. Als Jesus am Kreuz unter Qualen und Schmerzen den letzten Schrei ausstieß, es ist vollbracht, es ist alles bezahlt, da hat er bereits an dich und an mich gedacht. Er hat dich schon gesehen heute. Dass du nicht in diese Pein musst, nicht in dieses ewige Verderben, in den Feuersee geworfen werden sollst. Dafür hat er für dich im Kreuz bezahlt. Möge heute keiner hier im Raum sein, der vor Jesus Christus nicht seine Knie beugen möchte und ihm seine Sünden und sein Versagen bringt. Liebe Geschwister, welch eine Schande ist es, wenn auch jemand vielleicht sogar jahrelang das Evangelium hört und in den Gottesdienst kommt und nicht bereit ist, vor diesem allmächtigen Herrn und Retter seine Knie zu beugen und seine Sünden zu bekennen. Ja, wenn man nicht bereit ist, täglich ins Gebet und in sein Wort zu gehen, wenn man nicht bereit ist, sich vor ihm zu beugen, warum will man sich dann Christ nennen? Dann ist ja alles Blödsinn, ist alles Unsinn. Dann hat Jesus umsonst gelitten und er hat sein Leben umsonst für dich gelassen. da möchte ich heute an Christi Stadt bitten. Sagt uns das Wort Gottes. So bitten wir nun an Christi Stadt. Lass dich versöhnen mit Gott. Schieb die Sache nicht lange hinaus. Nur er, der Herr, weiß, wie lange du noch die Möglichkeit dazu hast. Wir können auch gerne nach dem Gottesdienst ein Gespräch miteinander haben. Nun, wir sind noch beim Punkt Begräbnis. Als Jesus am Freitag circa gegen 15 Uhr das Haupt senkte und verschied und es dem Abend entgegenging, da sollte sein Leib vom Kreuz genommen werden. Denn es war der Abend vor dem Sabbat. Doch zuvor kamen die römischen Kriegsknechte vorbei und sie zerschlugen den Verbrechern zur Rechten und zur Linken die Beine. Das war eigentlich noch ein Gnadenstoß, damit sie sofort sterben können, damit sie nicht noch länger leiden müssen, damit sie zu Tode kamen. Als sie aber zu dem Mittleren kamen, zu Jesus, und sie sahen, dass er schon gestorben war, da zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit einem Speer. Und alsbald floss Blut und Wasser heraus, so lesen wir in Johannes 19, Vers 34. Und nun sind wir erstaunt, wie sich Stück für Stück die Schrift erfüllt. Diese Sache mit dem in die Seite stoßen, das lesen wir schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und jetzt Jesaja 53, Vers 9, worin es heißt, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen seine Gruft. Diese Schriftstelle geht jetzt mit Josef von Arimathea in Erfüllung. Wir lesen jetzt in Markus 15, Vers 43. Da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hin zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Das Matthäusevangelium berichtet uns, dass Josef von Arimathea ein reicher Mann war. Er war reich. Er konnte sich auch so ein Grab leisten. Lukas berichtet, dass Josef von Arimathea ein guter und rechtschaffener Mann war, der dem Rat und Tun der Verurteilung Jesu nicht zugestimmt hatte. Es ist anzunehmen und man geht davon aus, dass Josef von Arimathea sogar Mitglied beim Hohen Rat war, beim Sanhedrin, von dem der Herr Jesus zum Tode verurteilt wurde. Und Johannes berichtet in seinem Evangelium, dass Josef von Arimathea ein Jünger Jesu war. Das ist noch erstaunlicher. Johannes berichtet von diesem Mann, er wäre ein Jünger Jesu gewesen. Interessant. Jesus hatte also auch tatsächlich Leute, die im Hohen Rat vertreten waren. Markus 15, Vers 45 sagt uns, als Pilatus von dem Hauptmann erfahren hatte, dass Jesus tot war, schenkte er dem Josef von Arimathea den Leichnam Jesu. Für Pilatus war es letztendlich ein wertloser Gegenstand. Was sollte er mit diesem Leib Jesu machen? Für Josef von Arimathea aber war dieser Leib kostbar. Er hat von Jesus gelernt. Er ist ihm ein Stück weit nachgefolgt. Und er kaufte Leinwand, Vers 46, nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang der Gruft. Aus Johannes 19, Vers 39 erfahren wir, dass auch ein Nikodemus hinzukam. Ein großer Lehrer der Juden. Kennt ihr denn den Nikodemus? Johannes Kapitel 3. Da kommt einer des Nachts zum Herrn Jesus. Und er möchte es unbedingt wissen, wie ein Mensch in das Reich Gottes bzw. in den Himmel eingehen kann. Und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3 damals zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und später sagt er, wahrlich, wahrlich, lasst dir's gesagt sein, ihr müsst von Neuem geboren werden. Dieser Nikodemus half diesem Josef von Arimathea beim Begräbnis des Herrn Jesus. Zusätzlich brachte er eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Es war damals so Sitte und Brauch, den Leichnam zu reinigen, also ihn abzuwaschen. und es müssten auch zwei Personen sein, und dann mit verschiedenen Arten von aromatischen Spezereien bzw. Kräutern zu behandeln und ihn anschließend in das Leinentuch zu wickeln. Es wird gesagt, dass Myrrhe so fest am Körper haftete, dass die Grabtücher nur ganz schwer wieder vom Körper entfernt werden konnten. Es war also eine gewisse Umhüllung da, dass der Körper völlig verschlossen war. Anschließend wurde ein großer Stein vor den Eingang des Grabes oder der Kluft gewälzt, und wohl war dies für Nikodemus und Josef von Arimathia nicht sonderlich schwer. So ähnlich hat das Grab ausgesehen. Das ist jetzt nicht das Originalgrab, aber ich habe dann schon das Bild gefunden. Und zwar war der Stein in so einer Rinne drin. Es war so eine eingehauene Rinne, wo man den Stein dann quasi nur hier mit dem Keil lösen brauchte, und der rollte dann automatisch hier rüber. Also ihn vor den Eingang zu bringen, war wahrscheinlich nicht sonderlich schwer, weil er dann sich in der Graböffnung versenkte. Jedoch wird geschätzt, dass solch ein Stein in dieser Größe oder von dem Grab Jesu ca. 1,5 bis 2 Tonnen gewiegt haben soll. Nicht umsonst hatten die Frauen, welche sich frühmorgens auf den Weg machten, um den Leichnam nochmals einzubalsamieren, große Sorgen gemacht. Wie soll man nur diesen Stein wegbringen? Das war ihnen sicher ein Riesenproblem. Denn Maria Magdalena und die andere Maria, Josefs Mutter, hatten es genau beobachtet, wo der Leichnam Jesu hingelegt wurde. Das lesen wir in Vers 47. Es war für sie unfassbar, was da geschehen war am Kreuz. Sie hatten es von ferne beobachtet, wie ihn Josef von Arimathia und Nikodemus ins Grab gelegt hatten. Es war, ihr Herr war auf einmal nicht mehr da. Derjenige, der ihnen so viel zu sagen hatte, der ihnen in so vielen Lebenslagen geholfen hatte, der ihnen den himmlischen Vater gezeigt hatte, ja, der von Maria Magdalena 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie konnte wieder normales Leben führen. Und in dessen Nähe sie sich so gerne aufgehalten hatten. Sie hatten so viel von Jesus gehört. Sie hatten so vieles von ihm gelernt. Und sie liebten ihn auch sicherlich. Doch wir fragen uns an dieser Stelle, ob überhaupt eine von diesen Frauen oder auch von seinen Jüngern, die so nah bei ihm waren, so oft mit ihm zusammen waren, ob sie den Herrn Jesus überhaupt wirklich verstanden hatten. Ja, er hat zwar gesagt, dass er getötet werden müsse und dass die Juden das Zeichen des Propheten Jona sehen würden, dass des Menschensohn 3 Tage im Schoße der Erde sein werde und dass er hernach wieder auferstehen wird. Doch hatten sie es wirklich verstanden? Hatten sie es wirklich geglaubt? Wir haben es vorhin gelesen, was für ein Unglaube da war. Hatten sie überhaupt eine lebendige Hoffnung, dass dieser Jesus, dass der Sohn Gottes wieder auferstehen wird? Inzwischen war der jüdische Sabbat, an welchem keine Arbeit verrichtet werden sollte. Deshalb gingen sie am ersten Tag der Woche früh morgens ins Grab. In Markus 16, Vers 2 bis 3 heißt es, und sehr früh, am ersten Tage der Woche, kamen sie zur Gruft, als die Sonne aufging. Wahrscheinlich sehr früh gewesen. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang der Gruft? Und kommen wir jetzt von dem Begräbnis zu unserem zweiten Punkt, die Auferstehung. Es war schon sehr überraschend, als sie an die Gruft kamen und der Stein war schon weggewälzt. Was ist denn das? Wie war das möglich? Zudem hatten ja die Römer noch das Grab versiegelt. Wir können auch davon ausgehen, dass da ständig noch römische Soldaten mit dabei waren, die alles bewacht hatten. Das zeigt uns auch das Evangelium des Matthäus. Römische Soldaten waren da, zumindest bei der Bewachung des Grabes. Doch was war mit denen los? Die lagen auf dem Boden wie tot. Wer war da so früh am Werk? Was war passiert? Beinahe unheimlich, ja, und es war auch erschreckend. Doch die Frauen, sie waren mutig. Vielleicht mussten sie allen Mut fassen und sie gingen in das Grab hinein. Sie wollten schauen. Sie wollten ja zum Leib Jesu. Doch was ihnen jetzt wieder vor, das war noch unfassbarer und noch furchterregender, denn im Grab, da war keine Leiche. Da haben sie vielleicht ein paar Tücher gesehen. In dem Grab war keine Leiche, nein. Es saß ein Lebendiger im Grab, auf der Grabbank. Ein Jüngling, bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Aus dem Evangelium des Matthäus wissen wir, dass dies ein Engel war. Seine Gestalt war wie der Blitz, sein Kleid weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot, heißt es dort. Wir können uns vorstellen, was die Frauen mitgemacht haben. Sie sind aus dem Schrecken nicht mehr herausgekommen, sie müssen gekreischt und geschrien haben. Doch der Jüngling bzw. der Engel besänftigte sie und sagte zu ihnen, Markus 16, Vers 6, er spricht zu ihnen, erschrecket nicht. Erschrecket nicht. Ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Sehet den Ort, wo er gelegen hat. Sie durften alles ansehen. Die Leinentücher müssen noch da gewesen sein. Weder die Leinentücher, noch das Grab, noch das Totenreich, noch der Tod konnte Jesus halten. Psalm 16 sagt, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen. Hier ist Jesus gemeint. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und wirst noch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Er war schon der Verwesung preisgegeben, aber er hat sie nicht gesehen. Und wir können uns vorstellen, wie der Himmel alles beobachtet hat, auch alles, was mit dem Herrn Jesus widerfahren ist. Seinen ganzen Weg auf Erden, aber dann eben hin bis zur Nacht in der Gefangennahme, bis hin in den Garten Gethsemane und dann die unendlosen Verhöre. Der Himmel hat zugesehen, wie der Herr Jesus gekreuzigt wurde. Der Himmel wurde verfinstert von der 6. bis zur 9. Stunde. Eine Finsternis. Der Himmel hat es gesehen, als der Jesus vom Kreuz heruntergenommen wurde und als ins Grab gelegt worden ist. Und auch wir müssen wissen, dass uns die unsichtbare Welt allezeit sieht, auch jetzt. Alles, was wir tun, unser ganzes Handeln, die unsichtbare Welt schaut immer zu. Ja, und wenn auch nur ein Sünder Buße tut und umkehrt, was geschieht dann im Himmel? Da wird Freude sein im Himmel. Wenn auch nur ein Sünder Buße tut und umkehrt, da wird Freude sein bei den Engeln im Himmel. So sagt es uns das Lukas-Evangelium. Können wir uns vorstellen, was das bedeutet? Das mag uns schwerfallen, doch es ist so. Erschrecket nicht, sagt der Engel. Ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Sehet den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Und dieses erschrecket nicht, das gilt auch dir und mir. Denn seit Jesus auferstanden ist, haben wir einen, der uns in allem vorausgegangen ist. Wir dürfen ihm nur hinterhergehen. Und wir dürfen so viel Freude haben, dass er dem Tod die Macht genommen hat. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Äußerlich werden wir zwar sterben, wir werden eines Tages diesen Leib hinter uns lassen, wenn wir nicht vorher zum Herrn Jesus hin entrückt werden. Doch wir werden immer da leben. Wenn der Reformator Dr. Martin Luther, der ja hier in Deutschland noch sehr bekannt ist, wenn der Reformator Dr. Martin Luther zuweilen von schwerer Anfechtung und Niedergeschlagenheit gequält war, da tröstete ihn das eine Wort, und zwar lateinisch vivit, das heißt, er lebt. Er schrieb dieses Wort wohl mit Kreide vor sich auf den Tisch, ja, an alle Türen und Wände. Vivit, vivit. Und als er darüber befragt wurde, sagte er, Jesus lebt. Und wenn der nicht lebte, so begehrte ich mir nicht eine Stunde zu leben. Allein weil er lebt, so werden auch wir leben durch ihn. Weil er selber sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er lebt. Und da sind wir bereits beim dritten und beim letzten Punkt. Was tue ich mit der Auferstehung? Was tue ich mit der Auferstehung? Das ist für uns eine wichtige Frage. Es ist nur heute ein schönes Ereignis und jeder redet von der Auferstehung. Wir sind alle freundlich oder happy, wie man heute sagt. Und dann gehen wir nach Hause und hängen wieder das Gesicht runter. Und Hauptsache, wir haben hier schöne Miene gezeigt. Nee, das ist nicht die Auferstehung. Es ist erstaunlich, dass es Menschen und auch teilweise Glaubensgeschwister gibt, die mit der Auferstehung tatsächlich nicht viel anfangen können. Ja, nett, dass Jesus auferstanden ist, aber jetzt war's. Da heißt es dann, und was habe ich heute davon? Was habe ich heute davon, wenn es jetzt die Auferstehung gibt? Was bringt es mir jetzt hier und heute? Ich sehe die Auferstehung nicht, ich höre sie nicht. Ich lebe nun mal heute hier und auf der Erde. Ist ja schön, wenn ich vielleicht mal durch den Herrn in den Himmel komme. Doch liebe Freunde und Geschwister, wer so redet, der hat noch nicht viel verstanden von dem Worte Gottes. Das ist gerade so, als wenn ich vor einem Flugzeug stehe und verreisen will und frage, warum steht das Flugzeug hier die ganze Zeit? Was soll ich mit dem anfangen? Ich möchte zwar gerne nach Australien kommen, ja, aber wozu brauche ich das Flugzeug? Nun, vielleicht geht es manche mit der Auferstehung ähnlich. Was machen wir mit der Auferstehung? Zuerst müssen wir sehen, dass wir ohne Auferstehung und ohne Auferstehungsleben gar nicht ans Ziel kommen. Ohne das Auferstehungsleben werden wir niemals in den Himmel kommen. Können wir uns so anstrengen, wie wir wollen. Die Bibel dagegen sagt, sind wir aber mit Christus gestorben, so werden wir auch mit ihm auferstehen. Wenn sich ein Mensch zu dem Herrn Jesus bekehrt und ihm seine Sünden, wenn er seine Sünden unter das Blut Jesu bringt und an den Herrn Jesus glaubt, dann wird er mit hineingenommen in dieses unbegreiflich große Werk, dieses unfassbar große Werk der Erlösung und der Liebe Gottes. Denn Gott hört jeden Menschen. Und Gott nimmt dich und mich ernst. Und er weiß, ob du es ernst meinst oder nicht. Ob du deine Sünden wirklich bereust. Ob du sie wirklich ihm bringen möchtest. Ob du wirklich mit ihm gehen möchtest. So erklärt der Apostel Paulus diesen Vorgang im Bild auf die Taufe hin. Römer 6, Vers 4 sagt er, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod. Wir sind hineingenommen worden in den Tod. Auf das gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Taufe veranschaulicht diese Sache nur nochmal. Aber das ist zuerst dieser geistliche Prozess, in den wir hineingenommen werden, bevor wir uns taufen lassen. Wenn wir mit Christus gestorben und begraben sind, so sind wir auch mit ihm auferweckt, ja mit auferstanden, um in einem neuen Leben zu wandeln. Und das ist das Auferstehungsleben. In diesem Leben sollen wir jetzt wandeln, in dem Auferstehungsleben. Genau das, was Der Apostel Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Liebe Geschwister, genau das ist Auferstehungsleben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir erkennen, dass wir wieder selber leben, dann müssen wir wieder zum Kreuz kommen, Buße tun, umkehren, beugen vor dem Herrn. Aber es muss sich zunächst jeder von uns die Frage stellen, gehöre ich dem Herrn? Und die zweite Frage ist, lebe ich in diesem neuen Leben, in dem Auferstehungsleben? Lebe ich im Geist? Oder nehme ich dieses große Flugzeug, das mich weiterbringen will, bis in die himmlische Heimat, gar nicht in Anspruch? Ja, vielleicht schaffe ich es auch zu Fuß nach Australien. Ziemlich unwahrscheinlich. In den Himmel auf jeden Fall nicht. Da hat man das Auferstehungsleben dazu. Im Geistlichen wissen wir, dass es anders gar nicht möglich ist, auch dem Herrn zu gefallen, als nur, wenn wir in diesem neuen Leben wandeln, als wenn wir im Heiligen Geist wandeln, als wenn wir dieses Auferstehungsleben tatsächlich in Anspruch nehmen. Der englische Prediger Dr. Robin A. Torrey, welcher Mitte des 18., Anfangs 19. Jahrhunderts gelebt hatte, der hielt an einem Ostersonntag in London eine Straßenpredigt. Und darin bezeugte er die Auferstehung Jesu Christi. Sehr gut. Aber da wurde er von einem Mann aus der Zuhörerschaft mit dem lauten Ruf unterbrochen. Mr. Torrey, woher wissen Sie, dass Christus von den Toten auferstanden ist? Gute Frage. Torrey wurde einen Augenblick still, um diesem Mann die rechte Antwort zu geben. Doch da trat ein schlichter Mann hervor und rief laut: Ich bin Maschinist und ich habe die Dampfmaschine in einer, Entschuldigung, ich habe die Dampfstärke in einer großen Maschine zu prüfen. Woher weiß ich, welchen Druck der Dampf ausübt? Ich sehe den Dampf nicht, aber seine Kraft kann ich an einer Messuhr ablesen. Und nun zählt mich an, sagt dieser Mann. Ich war ein Säufer, ein hoffnungsloser Sklave des Alkohols. Aber der auferstandene Jesus hat mich ergriffen. Seine Kraft hat sich an mir bewiesen und mich gerettet. Deshalb weiß ich aus Erfahrung, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten. Dieses einfache Zeugnis wirkte mehr und besser als irgendeine geistreiche Erklärung des berühmten Predigers Torrey. Und genau da wurde die Kraft Gottes offenbar. Wenn jemand an den Herrn glaubt, dann bekommt er auch die Kraft zu überwinden. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, wie es Apostel Paulus in 1. Korinther 4, Vers 20 sagt. Und liebe Geschwister, man glaubt es uns am meisten, wenn wir in diesem Leben der Auferstehung leben, dass Jesus lebt. Doch das ist nicht der erste Grund, warum wir darin leben. Wir wollen keine Schau vollführen, nein, überhaupt nicht. Sondern wir wollen in diesem Auferstehungsleben als erstes leben, um Gott zu gefallen, um vor Gott ein gutes Gewissen zu haben und um in seiner Liebe zu bleiben. Wenn wir das tun, dann werden wir auch dem Auftrag nachkommen, welche die Frauen später und alle Jünger des Herrn anschließend bekommen haben. Welchen Auftrag haben sie bekommen? Sag es weiter. Ich habe es dir gesagt, aber sagst du auch bitte den anderen. Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Dieses Wunder ist Realität. Es ist die Wahrheit, welche bis heute erfahrbar ist. Jesus lebt. Markus 16, Vers 7. Aber gehet hin, saget seinen Jüngern und dem Petrus, er gehe euch voran nach Galiläa. Daselbst werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Vers 15 und 16. Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Amen. Beten wir. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort, wir möchten dir danken für deine Liebe. Wir haben aber auch heute gesehen, Herr, wie ernst es dir ist und wie schrecklich es ist, wenn Menschen an dir vorbeigehen, wenn Menschen nicht bereit sind, ihre Knie vor dir zu beugen und dich in ihr Herz hineinzulassen. Es wird furchtbar sein mit diesen Menschen und es sind viele, die diesen breiten Weg gehen, die tatsächlich in Ewigkeit unter dein Gericht, unter deinen Zorn kommen, in der ewigen Verdammnis. Wir möchten beten, Herr, dass du viel, viel Gnade schenkst, dass du noch viele Herzen öffnest und dass keiner von uns, Herr, an dir vorbeigeht. Wir möchten dafür beten, bitten und flehen, dass du Gnade schenkst und dass, Herr, jeder, der dein Kind ist, Herr, erkennt, wie ernst es dir ist, Herr, dir aufrichtig, aber auch in all deiner Liebe und mit all deiner Freude nachzufolgen, und du gibst uns diese Freude. Ja, in dir haben wir vollständiges Genüge. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir, Herr, dass du selber auf dieser Erde warst, dass du voll Mitleid und Erbarmen bist und dass du uns immer wieder aufhelfen möchtest, wenn wir gefallen sind. Wir preisen dich, Herr, dass du uns auch heute deine Hand entgegenstreckst. Danke, Herr, dass du jeden von uns weiterbringen möchtest und dass wir es mehr und mehr lernen, in deinen Fußstapfen zu wandeln, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. Hilf uns allen dabei und lass uns, Herr, deine Freude und die Kraft der Auferstehung immer mehr zuteil werden. Wir preisen dich in deinem Namen. Amen.